Der Sneakpot hat sich eingefunden an der altehrwürdigen Universität zu Cambridge in England. Hier besprechen wir heute für euch die Folge 369 und den Film Die Entdeckung der Unendlichkeit. Mit mir hier seine Frau, Claudia Nördinger.
Hallo.
Und er selber, Robert Krüger.
Hallo, bin ich jetzt mit Claudia verheiratet?
Für diese Folge.
Stefan Giesbert hat uns anmoderiert.
Das ist richtig. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Worum ging's?
Die Entdeckung der Unendlichkeit ist eine Biografie-Verfilmung sozusagen, oder also ein Biopic, das ist das Wort, was ich gesucht habe.
Biopic.
Und zwar von dem Astrophysiker Stephen Hawking. Ich glaube, jeder kennt den. Er hat ja ALS, also diese Erkrankung des Nervensystems, weshalb er ja im Rollstuhl sitzt und mit diesem Computer dort sozusagen, also mit Hilfe dieses Computers nur noch sprechen kann. Und all das, wenn man sich fragt, wie kam das eigentlich dazu, warum ist der so berühmt, was hat er eigentlich gemacht, und all das erzählt uns dieser Film. Also wir fangen an, da ist er noch ein quietschfideler junger Mann zu seinen Studiumszeiten, beziehungsweise kurz bevor er sich dann entscheidet, worüber er jetzt promovieren wird. Er ist in Cambridge, hat da ein Studentenzimmer und mit seinen Kumpels, und die Professoren üben so ein bisschen leichten Druck aus, er möge sich mal entscheiden, worüber er jetzt dann so promovieren möchte. Und währenddessen ist er so ein kleines bisschen abgelenkt, weil er ein Mädchen kennenlernt, Jane, und ja, dann fangen die so ein bisschen an, miteinander anzubandeln, und im weiteren Verlauf der nächsten paar Halbjahre, die dann so relativ kompakt gezeigt werden, merkt man dann als Zuschauer immer mehr, dass mit ihm halt irgendwas nicht stimmt, dass er also diese Erkrankung des Nervensystems hat, die im Grunde dazu führt, dass die Impulse an die Muskeln nicht mehr weitergereicht werden, was dazu führt, dass die Muskeln sich nicht mehr so steuern lassen, wie man das gerne hätte. Und dann irgendwann Muskelschwund einsetzt und man eben mehr und mehr bewegungsunfähig wird. Das hält ihn nicht davon ab, weiter zu forschen. Also er entscheidet sich dann irgendwann für ein Thema, für seine Promotion, und macht das dann auch. Und heiratet seine Freundin, die er da kennengelernt hat. Auch da, zu dem Zeitpunkt kann er noch gehen, und kurz danach sehen wir dann in immer stärker geraffter Folge der Zeit, also es wird dann, wir springen dann relativ schnell ein paar Jahre, wie sie Kinder bekommen und wie er dann irgendwann tatsächlich vom Gehstock dann doch auf den Rollstuhl wechseln muss, und in der weiteren Folge dann auch irgendwann auf diesen elektrischen Rollstuhl umsteigen muss und auch nicht mehr sprechen kann. Das Ganze verpackt auf eine ziemlich schöne Art, wie ich fand. Also man könnte jetzt, wenn ich das so erzähle, könnte man wahrscheinlich glauben, dass das so ein Film ist, der unfassbar doll auf die Tränendrüse drückt und wir uns die ganze Zeit sozusagen anschauen, wie der fortwährende Verfall und im Grunde die ganze Zeit nur eine Krankengeschichte. Irgendwie ist es das natürlich auch, aber der Film verliert einen gewissen Humor nicht aus den Augen. Also wir kriegen auch gezeigt, was für einen ziemlich unbrechbaren Willen Stephen Hawking hat, nicht nur am Leben zu bleiben, sondern auch seine Forschung weiterzutreiben und Bücher zu schreiben etc. Und wir kriegen auch mit, dass er ein sehr humorvoller Mensch ist und sehr diese Sache sozusagen immer da doch, auch wenn er kaum noch sprechen kann, immer noch einen Spruch drauf hat oder irgendwas, irgendwie einen sehr intelligenten, hintergründigen Humor sich immer bewahrt hat, auch wenn das Leben es natürlich nicht wirklich einfach für ihn vorgesehen hat. Ja, das Ganze geht dann einfach so durch sein Leben durch. Ich meine, das Ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr es sozusagen die Erzählung in dem Film endet. Aber es geht schon ziemlich weit bis in die, bis jetzt. Angefangen hat es halt so, der Film fängt die Erzählung an, so 1962 ungefähr, glaube ich.
Okay.
Und ja. Sind natürlich viele Sachen.
Es fühlt sich nicht, also mein erstes Gefühl, als wenn das so erzählst, ist ja einfach quasi nur ein, nicht Niedergang, aber so, es geht ihm ja immer schlechter von Tag zu Tag und es ist klar, dass keine Umkehr möglich ist und, aber es fühlt sich nicht so traurig und niedergeschlagen an.
Nee, aus irgendeinem Grund nicht. Also das ist sehr, sehr clever gemacht. Natürlich merkst du, wie er ein paar Mal kurz davor ist, so einfach alles hinzuschmeißen und zu sagen, was soll das eigentlich noch? Aber im Endeffekt, nee, also man hat ihm vorausgesagt, dass er noch 2 Jahre zu leben hätte, in dem Augenblick, wo das diagnostiziert wurde, weil das so die übliche Lebenserwartung bei ALS ist. Aber er hat irgendwie so eine Sonderform, die chronisch-juvenile ALS genannt wird. Die ist irgendwie extrem selten und es führt zwar im Grunde zu demselben Ergebnis, nämlich dass die Muskelfunktionen nach und nach weg sind, aber in seinem Fall eben nicht, offensichtlich nicht zum Tod oder zumindest nicht in diesen 2 Jahren, sondern der mittlerweile sind es weit über 40. Und ja, klar kommen Niederschläge dann auch im privaten Umfeld dazu, aber trotzdem macht der Film irgendwie Hoffnung. Und am Ende mit dem Abspann saßen die Leute im Kino und hatten wirklich so, man geht da trotzdem mit einem positiven Gefühl raus. Es ist wirklich schön gemacht. Und was ich an dem Film toll fand, vom Schnitt und von der Art, wie er die Geschichte erzählt, er reitet nicht zu lange auf manchen Szenen rum. Also man hat viele so Szenen, die so anfangen, dass man das Gefühl hat, das wird jetzt gleich ganz fürchterlich und dann werden wir mit dieser Fürchterlichkeit noch 5 Minuten gequält, bis uns allen die Tränen aus den Augen laufen. Und der Film erklärt, was passiert hier, warum, wieso, weshalb. Und dann geht's weiter. Und also Schnitt raus, noch bevor es so wirklich extrem schwer auf dir lastet, ohne dass du, also du kriegst gesagt, was du quasi wissen musst, aber er versucht nicht, ja, die auf der Tränendrüse so rumzudrücken, bis es nicht mehr geht. Und findet viele schöne Abkürzungen mit kurzen Bildern, gewisse Entwicklungen zu zeigen, ohne da zu viel Zeit zu verschwenden. Und ist wirklich auch von den Bildern her und ja, teilweise dann so Musik drunter gelegt und einfach mal so Dinge laufen lassen, um zu sehen, wie sein Alltag so abläuft. Ist schön gemacht, also ist wirklich toll inszeniert, muss ich sagen. Hatte ich vorher nicht erwartet. Ich hatte den Trailer ein paar Mal gesehen und hatte eigentlich gedacht,
ja, oh, das haben wir so zusammen gesehen, ja.
Kulturdings, da habe ich und ganz fürchterlich niederschmetternde Schwermut hatte ich da erwartet. Und die kam in dem Sinne nicht und ich war sehr positiv überrascht. Das ist echt ein schöner Film.
Also ich hatte irgendwie so die Assoziation A Beautiful Mind. So sah mir der Trailer aus. Wie würdest du das miteinander vergleichen?
Schwer. Ich habe Beautiful Mind nur einmal gesehen und es ist ewig her. Was für Assoziation kannst du das nochmal irgendwie?
Naja, ich meine, es ist gut, erstmal eben dieses Milieu, Universität, Wissenschaftler und so weiter, dann die Liebesgeschichte und dann eben die Krankheit, die im Prinzip die Dinge überlagert, die ansonsten in so einem Leben passieren könnten. Also das war halt so, für mich wirkte das erstmal ähnlich, wobei es natürlich eine andere Art von Krankheit ist. Aber A Beautiful Mind ist ja schon ziemlich tränendrüsenlastig. Also vielleicht ist das dann schon Teil der Antwort auf meine Frage, dass sich dieser Film da ein bisschen zurückhält.
Ja, also das tut er definitiv. Also im Wesentlichen ist das hier wirklich eine Liebesgeschichte fast. Also es geht sehr, sehr viel in dem Film. Die ersten 60-70% geht es tatsächlich um diese Liebe und die Frage, die heiraten erst, da weiß sie schon, dass er diese Krankheit hat und dass er nicht mehr lange zu leben haben wird. Und auch als sie die Kinder kriegen, ist es längst bekannt und es steht quasi sozusagen die Diagnose im Raum, der lebt jetzt noch maximal 2 Jahre. Und dann fangen sie an zu heiraten und Kinder zu machen. Also erstmal, wie kommt diese Frau zu dieser Entscheidung? Und er, der auch sagt, das ist nicht vernünftig, das solltest du nicht tun. Aber es, ja, sie liebt ihn offensichtlich und sie machen das dann. Und dann, als sich halt rausstellt, dass es nicht nach 2 Jahren zu Ende ist, da kommen dann natürlich auch Durststrecken in dieser Beziehung und all das erleben wir. Und es geht dann aber noch über die Beziehung hinaus. Also es ist jetzt, ich meine, die Lebensgeschichte von Stephen Hawking ist ja soweit eigentlich, kann ich jetzt auch nicht viel spoilern, aber irgendwann endet diese Ehe und der Film geht auch darüber noch hinaus. Also das geht noch alles viel weiter. Und ja, es ist auch schön gemacht zu vermitteln, warum er so für sein Thema brennt, ohne dass der Film zu wissenschaftlich wird. Also ich glaube, da kann man auch gut folgen, wenn einem Relativitätstheorie und sowas irgendwie Buch mit 7 Siegeln sind. Das ist schön versucht, in greifbare Bilder zu fassen, ohne wissenschaftlichen Unfug zu erzählen. Also auch das.
Aber es kommt vor, also es kommt durchaus.
Ja, es kommt durchaus so vor. Also seine Forschung und seine es nimmt keinen großen Stellenwert ein, aber wir sehen immer wieder, womit er sich befasst und wofür er brennt und warum und auch wie sein wissenschaftliches Umfeld mit seiner Erkrankung umgeht. Das auf jeden Fall.
Ja, das ist ja in dem Fall auch wichtig, weil er gerade dafür ja auch bekannt ist, dass er Dinge, die eigentlich ziemlich kompliziert sind, auch Leuten zugänglich macht, die nicht unbedingt Fachleute sind. Und das wäre natürlich jetzt extrem enttäuschend, wenn man dann das Gefühl hätte, man sieht den Film, aber bekommt überhaupt keinen Eindruck davon, was er macht oder so.
Genau. Und die Darstellung von Eddie Redmayne, der hier den Stephen Hawking spielt, die ist unfassbar. Also das ist, also da habe ich ein paar Mal, habe ich quasi versucht, in dieser Darstellung des Stephen Hawking sozusagen den Schauspieler dahinter zu sehen. Und das ist verdammt schwer, weil auch nur einen Augenblick zu glauben, dass der Mann, den man da auf der Leinwand sieht, diese Behinderung oder diese Krankheit nicht hat, also dass der sich wirklich nicht anders bewegen kann als da jetzt, und teilweise sind ja dann auch die Körperhaltung ist ja völlig verschoben teilweise, weil ich weiß nicht, warum das so ist bei der Krankheit, vielleicht weil einige Muskeln noch gehen und andere nicht mehr oder so, aber dieses, wenn man Stephen Hawking auch in echt im Fernsehen sieht, dann sitzt der ja oft nicht einfach gerade in seinem Stuhl, sondern irgendwie so der Kopf ist schief, die Schultern sind völlig schief, die Hände. Also diese Haltung, und wenn man sieht, wie sehr es ihn müht, was weiß ich, irgendwas zu essen oder so, wie das gespielt ist, das ist so unfassbar realistisch und intensiv, dass ich dachte, wie kann der das so spielen? Also wie, das war schwer beeindruckend. Das so rüberzubringen. Weil man zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Zweifel daran hat, dass man jemanden sieht, der diese Krankheit hat. Also, dass das ein Schauspieler ist, der das spielt, ist, er hat auch, sie haben, also, ich weiß nicht, wie viel Ähnlichkeit er in Wirklichkeit mit einem jungen Stephen Hawking hat, da weiß ich nicht, wie der aussah. Aber ich weiß nicht, wenn ihr den Trailer beide gesehen habt, auch schon in jungen Jahren, man hat sofort erkannt, wer das sein soll. Also, das haben sie gut gecastet und gut hingekriegt, den so aussehen zu lassen.
Das ist echt beeindruckend, ja.
Das Einzige, was so ein bisschen unbelievable ist, ist, wieso verliebt sich diese Kunststudentin in diesen Nerd, der am Anfang schon so ein bisschen awkward ist. Also da habe ich am Anfang gedacht, naja, nicht wirklich.
Aber ja, gut. Bob, das ist der Nerd-Einwand.
Ja, nee, also das ist, gut, die Szene ist auch so zu kurz, um da jetzt irgendwie das groß hinterfragen zu können. Das ist so und so dargestellt, die lernen sich kennen und dann klickt es irgendwie, okay, das kauft man dann entweder oder man lässt es halt bleiben, aber darum geht es im Film auch nicht. Ja, im Film geht es dann tatsächlich eher um seinen Lebensverlauf. Ja, also die Sneak-Publikumsleute haben ja immer die Möglichkeit abzustimmen und das Ergebnis wurde dann veröffentlicht. Und beeindruckende 91% haben bei 10 Punkten, also bei Daumen hoch reingeschmissen. Nach der von Claudia angezweifelten und von mir dennoch praktizierten Umrechnungsmethode habe ich das zu etwa 9,3 Punkten umgerechnet.
Naja, gut, da gibt's jetzt aber hier auch keine besonders großen Konflikte, muss man sagen. Okay. Also, oder, ich meine, nee, also, wenn dieser Schnitt dabei rauskommt, dann kann wirklich nicht viel, da können sich die Leute da nicht sehr uneinig gewesen sein.
Genau, also so beeindruckt, dass ich jetzt 9 Punkte geben würde, war ich dann jetzt doch nicht. Für mich zog er sich ein bisschen, 123 Minuten ist verdammt lang. Und ein paar Mal hätte ich gedacht so, oh, jetzt, wie lange geht denn das noch? Ja. Allerdings nicht, weil, ja, ich kann es, vielleicht war ich auch müde an dem Tag, keine Ahnung. Aber ich hätte jetzt mal 8 Punkte gesagt, was ich trotzdem, also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. 9,3 finde ich ein bisschen arg hoch. Aber gut.
Gut, die 9,3 sind dann einfach dem geschuldet, dass es keine Abstufungen zwischen mittelgut und supergut gibt bei dieser Bewertungsskala.
Genau.
Jo. Ja, das klingt doch ganz gut. Also, denke ich, kann man mal auf die Liste setzen.
Genau. Und der Film, ich würde jetzt gerne mal wissen, hat jemand zufällig von euch gelesen, wann der produziert wurde? Weil irgendwie ist es ja schon so, jetzt hatten wir diese ALS-Challenge mit der Ice Bucket-Geschichte und dann kommt ein ALS-Film ins Kino. Aber ich glaube, das hat damit nichts zeitlich zu tun, oder? Das ist wahrscheinlich eher Zufall.
Wahrscheinlich. Ja.
Könnte man ja sonst irgendwie so nach dem Motto, das passt ja wie die Faust aufs Auge, wer hat sich das denn choreografieren lassen?
Ja, das wäre natürlich ein Ding, wenn das doch irgendwie Publicity-induced wäre. Also, wow. Da wäre jemand am Werk gewesen, der sein Handwerk wirklich gut kennt.
Ja, aber gut, das kann ich jetzt, das wäre jetzt nur eine Verschwörungstheorie. Aber es ist jedenfalls nicht Ice Bucket Challenge the Movie, das kann man sagen. Es ist sehr viel mehr als das.
Schön.
Vor allem jetzt würde ja Ice Bucket Challenge erst richtig Spaß machen, wenn es hier kalt draußen ist. Sommer Ice Bucket ist irgendwie geht so.
Ja, es stand jetzt neulich beim Postillon, dass der kleine Timmy jetzt endlich nominiert wurde. Jetzt, wo es kalt ist. Das ist ja Postillon immer wieder großes Tennis. Ja.
Sehr schön. Ärgere ich mich ja gleich doppelt, wenn der Film so gut war, dass ich nicht da war. Vor allen Dingen unser Training, wo ich ja mittwochs jetzt seit neuestem wieder hingehe, war so katastrophal schlecht. Also ich mache das jetzt seit
18. Wart ihr so katastrophal schlecht oder was war so schlecht?
Nee die Trainingsleitung war so, wie sagt man das jetzt, ohne ihn an. Der Trainer war halt einfach scheiß nochmal nicht vorbereitet und war dann beleidigt, weil irgendwelche anderen Sachen nicht geklappt haben. Und ja, es ist in den Top 5 meiner schlechtesten Trainings ever.
Wow.
Und
so eine Liste führst du.
Sehr ärgerlich. So gefühlt, ja. Das ist so manchmal so, ja, es war wieder. Ja, es ist halt doch irgendwie, ich mag es nicht, wenn andere Leute meine Zeit verschwenden, weil sie sich nicht vorbereiten. Und ja, naja, gut. Ich hätte in die Sneak gehen sollen.
Ja, hätte ich machen sollen. Ich saß da ganz allein.
Gerade bei dem Film. Ja, das ist auch richtig.
Rechts von mir waren 2 Plätze frei und links von mir 6. Also da wäre noch viel Platz gewesen.
Da hätte ich mich ja hinlegen können.
Naja, man kann die Armlehnen.
Nicht so bequem dort.
Man kann die Armlehnen nicht wegklappen, das geht nicht.
Man muss das mit Schwung drauf springen, damit sie weggehen.
Achso, ich dachte, es kommt immer drauf an, wie flexibel du bist. Du kannst da irgendwie dich in einer Schlangenlinie über die verschiedenen Sitze hinweglegen. Aber
naja, wenn jemand gelenkig ist, dann ja wohl ich.
Tja.
Tja.
Ja, gar nicht.
Entschuldigung.
Was war denn das?
Ah, das bringt uns zum Getränk der Wahl.
Die Droge der Wahl.
Droge der Wahl.
Schlechteste Überleitung des Jahres.
Klong.
Warte mal, wir wollen noch nächste Woche eine Rückblicksendung machen. Also,
ach so, Entschuldigung, auf, dann darf ich
Kategorie
jetzt.
Schlechteste Überleitung des Jahres.
Ja, aber da erinnere ich mich dann sowieso nur noch an die Nummer hier eben, weil alle anderen habe ich doch längst vergessen und ich glaube nicht, dass ich bis nächste Woche nochmal alle Folgen geguckt habe. Ja, um das gleich zu vervollständigen, ich trinke einen Weißburgunder vom Weingut Birgit Braunstein aus dem Burgenland in Österreich.
Das ist fein.
Ich trinke Wasser, nachdem ich vorhin irgendwie Schmerzmittel gegen Migräne nehmen musste. Und ja, jetzt bin ich aber wieder voll da.
Sehr
für euch.
Sehr gut.
Schmerzmittel sei Dank.
Ja.
Ja, ja. Und Burgern. Die machen mich immer fröhlich. Ich hatte nämlich gestern zu Besuch und da sind dann noch zufällig 2 Burger übrig geblieben, die wir heute natürlich noch vertilgen mussten.
Ich habe gestern Käsefondue gemacht. Mit Käse, den ich irgendwann mal aus dem Allgäu geholt habe. Der jetzt sehr, sehr lange in meinem Tiefkühler überwintert hat quasi, übersommert. Also da ist ja immer Winter in meinem Tiefkühler. Und ja, Käsefondue, großartig. Kann man viel öfter mal essen.
Ich habe noch nie Käsefondue gemacht.
Was? Gott,
du hast noch nie Käsefondue gegessen?
Nein.
Also das solltest du... Also
magst du so geschmolzenen Käse und so?
Schon, aber ich habe immer nie... Also ich mag Fondue in Brühe oder sowas mag ich schon. Aber ich habe das Gefühl, dass mir das zu viel Käse ist. Irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ich das da noch so toll finde.
Es ist also, mir wird beim
Gedanken
mega.
Schon so zu viel Käse.
Also mir wird beim Gedanken schon so ein bisschen schlecht. Weiß ich nicht, ob das Aber ja, ich habe schon oft gehört, es soll ganz toll sein. Also vielleicht sollte man es irgendwann doch nochmal probieren.
Also es ist natürlich in der Schweiz in einem Restaurant irgendwie mit einer größeren Gruppe, wo man dann so 3-4 Töpfe auf einen großen Tisch gestellt bekommt, wahrscheinlich noch schöner. Also das kann ich zumindest aus der Erinnerung so sagen, dass ich das immer toll fand. Aber es funktioniert auch zu Hause ganz großartig. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht irgendwie so die Fertigmischung aus dem Supermarkt nimmt, sondern wenn man in den Käseladen geht und sagt, hier, ich brauche Käse für Käsefondue, machen Sie mal eine schöne Mischung. Und dann kriegt man oft sehr, sehr leckere Sachen.
Oh, das klingt gut. Da müssen wir uns eigentlich mal beim Bob einladen, Claudia, oder?
Genau.
Mhm. Ja. Gerne. Ich muss nur 9 Käse beschaffen. Mein Tiefkühler hat keinen mehr. Aber sobald ich das nächste Mal im Allgäu bin oder einen anderweitig guten Käseladen finde, kann ich das ja wieder auffüllen.
Sehr gut.
Dann machen wir Sneakpot live beim Käsefondue essen.
Oh je.
Ja, und wer ein Brot verliert im
ja,
Käse.
Ja, ja, Stein und Genfersee und so.
Richtig.
Ja, ja, ja.
Genau.
Was war das?
Es ist wie bei jedem, man darf ja immer die Sachen, die man reintunkt, nicht da drin verlieren. Da gibt es ja dann immer Rituale, was da passiert. Und in der Regel muss man halt einfach die nächste Runde bezahlen oder so. Aha. Ja. Ja, ich bin danach dann einfach wieder zum Brani in die Bar gegangen und habe da Alkohol draufgeschüttet, um den Käse zu verdünnen, weil danach, du hast mit deiner Assoziation von, das ist vielleicht zu viel Käse, schon durchaus recht. Also danach möchte man entweder aufs Sofa gerollt werden oder größere Mengen Schnaps trinken. Also es ist schon ein ordentlicher Klotz, den man da isst und danach im Magen hat.
Das ist schon fies, ja.
Aber es muss kalt draußen sein. Also Käsefondue im Sommer, das geht glaube ich nicht.
Ja, das stelle ich mir noch ekliger vor. Ja.
Gut, da wird er dann auch nicht so leicht fest wieder.
Naja, ehrlich gesagt, ich glaube, im Magen ist es ziemlich egal, ob es draußen kalt ist oder nicht.
Nee, aber so beim Essen, das ist schon irgendwie, da muss man einen Sinn dafür haben.
Ja. Na gut, irgendwann vielleicht.
Okay, was haben wir noch für Themen? Stefan, du guckst Fernsehen, nein, DVD oder sowas.
Wir haben tatsächlich keine anderen Filme, es ist so.
Nee.
Ja, wir sind alle so ein bisschen im Vorweihnachtsbeschäftigungs. Wir wollen uns nicht Stress nennen, weil eigentlich sind wir nicht gestresst, haben wir vorhin in der Vorsendung schon festgestellt, als ihr noch nicht dabei sein durftet.
Schön, wie du den Hörern klar machst, dass sie. Da durftet ihr nicht dabei sein.
Was? Also, sie können sich ja gerne mal eine Mail an uns schreiben, wenn sie mal mit uns aufnehmen wollen. Das geht, ist ja überhaupt gar kein Problem. Was wir jetzt für ein Feld.
Oder wir müssen mal wieder live senden und dann haben wir so eine Pre- und Post-Stream-Dings. Wäre auch mal wieder machbar.
Ja.
Aber live über Skype, das schon für die Großen.
Aber wenn ich das hier mit diesen Kabeln also richtig verdrahtet habe, kann man auch das machen.
Okay, ja dann.
Gut, aber zurück zu die man im Fernsehen gucken kann.
Ja.
Stefan.
Genau. Ja, bei uns war nämlich der Nikolaus so nett. Also wir waren so nett, dass der Nikolaus nett zu uns war und hat die zweite Staffel von Game of Thrones gebracht. Und die schauen wir jetzt gerade an. Ich denke, zum Inhalt muss ich nicht so viel sagen. Irgendwie die Leute, die es interessiert, haben es wahrscheinlich eh schon gesehen, lachen mich aus. Aber zum
Inhalt was zu sagen, ist auch gar nicht so einfach. So, in 3 Sätzen.
Aber trotzdem genau, versucht doch mal einer von euch in 3 Sätzen mir kurz erklären, warum ich Game of Thrones überhaupt gucken sollte, weil ich habe es bisher komplett ignoriert. Ich habe weder was gelesen noch was geguckt. Und weiß nicht so richtig, worüber ihr da eigentlich redet. Kann man das? So in
Stefan?
Ich kann es, glaube ich, fast.
Also in meinem Kopf ist das irgendwie so Mittelalter und sie streiten sich alle. Aber das stimmt nicht ganz, oder? Es ist auch so mit Drachen und so.
Ja,
na so.
Genau,
mit was?
So ein dezenter Fantasy-Einschlag.
Ja, ja.
So ein bisschen Drachen, ein bisschen Magie oder wie man auch immer es nennen möchte.
Ja, aber das wird wirklich nicht sehr hochgehängt, das stimmt schon. Also es ist so. Es ist auch immer.
Nee.
Bei vielen Sachen ist es auch so, dass du tatsächlich dich entscheiden kannst, ob du das so glaubst oder ob du das auch nur für Quatsch hältst, so wie das manche Figuren auch tun.
Ja. Ja, und ich finde es auch schön, dass es eben nur so kurz ist und dann ist es aber so überraschend.
Ja. Ja, also ich
wenn dann mal sowas Übersinnliches kommt.
Ich habe ja auch nichts davon gesehen, aber ich bin mit den Büchern auf dem aktuellen Stand. Wobei ich, und das sind ja, Gott, zig Hunderte von Seiten, die ich da gelesen habe, Wobei ich nicht behaupten würde, dass ich ein wahnsinniger Fan bin, ehrlich gesagt. Sondern es war eher so, ich habe weitergelesen, weil ich nicht so richtig einen Grund hatte, aufzuhören. Aber ich muss zugeben, dass es sich für mich schon geschleppt hat. Also mir ist es ein bisschen zu viel so, ja, Ritter sowieso, geht zu sowieso und sagt sowieso und dann unterhalten sich und dann gibt's eine Intrige und dann geht er dorthin und dann spricht er mit ihr und dann kommt sie und dann geht sie dorthin und sowas. Also mir ist das deutlich zu handlungsgetrieben eigentlich, um es richtig toll zu finden. Weiß nicht, ob das dann bei der Serie genauso ist.
Ja, es ist schon sehr, dann sind wir bei dem, dann sind wir bei dem, dann geht der zu dem, dann taucht der plötzlich bei denen auf. Und mein Problem ist ja vielmehr, weil da so viele Leute da sind, die dann wie alle wieder richtig zuzuordnen, wer zu welchem Haus gehört und wer was, wie, wo, mit wem jetzt am Start hat. Und wenn zwei dann reden und ich die ungefähr einsortieren kann und dann reden die über jemand Dritten, ah, da muss ich immer wieder anhalten und dann müssen wir uns kurz besprechen. So, wer ja ist das? Ach, das war der, der mit dem. Ah, okay, gut. Dann sortierst du es wieder rückwärts und dann kannst du weiter gucken. Also das ist für mich, aber das liegt, glaube ich, einfach an meiner Unfähigkeit, mir da Sachen, die ich filmisch sehe, über längeren Zeitraum zu merken.
Naja, aber es sind einfach unglaublich viele Leute. Ne? Es sind einfach so viele. Das ist halt auch, macht es etwas kompliziert.
Wie? Ja, wahrscheinlich wäre es ganz gut, wenn man sich da irgendwie so immer Skizzen macht oder wenn es da irgendwie sowas gäbe, also zum Beispiel die Landkarte hätte ich ja gern, dass ich immer weiß, so, okay, jetzt sind sie gerade da und der läuft nach Winterfell und nach Quart oder nach, weiß ich nicht, in die Hauptstadt, wie heißt die Hauptstadt?
Ach, keine Ahnung.
Dumbledore?
Ja, genau.
Nein. Wie
Hauptstadt Dumbledore, was ist das denn?
Wie ist das denn, wie viel wechselt die Handlung denn in der Serie zwischen unterschiedlichen Standorten hin und her? Also in welchen Abschnitten? Wie schnell geht das?
Sind das so sagen zwischen 2 und 8 Minuten ungefähr?
Ah, okay, also es geht ziemlich schnell, weil im Buch ist ja schon immer so, dass du schon zum Teil ziemliche Blöcke hast zu bestimmten Figuren und liest dann halt so 50 Seiten oder so und dann geht's wieder woanders hin. So.
Okay.
Und was irgendwie, ich bin nicht mehr ganz sicher, in welchem Buch, das war im dritten Buch oder sowas, war das dann sogar mal so, oder dann war es auf 2 Bücher aufgeteilt, im Prinzip Figuren, so dass du bestimmte Figuren ein ganzes Buch eigentlich überhaupt nicht mehr gesehen hast, weil der Autor sich irgendwie entschlossen hatte, das so voneinander zu separieren, wahrscheinlich weil es zu viele Figuren waren und es zu kompliziert wurde und so. Und das fand ich unheimlich unbefriedigend, weil da hast du dann hunderte von Seiten gelesen und wusstest nicht, wie es weitergeht mit bestimmten Figuren, die gerade vielleicht interessant geworden waren für dich. Also da habe ich dann so weitergelesen und war über viele hundert Seiten auch so ein bisschen frustriert.
Kann mir vorstellen.
Ja, aber so ist es dann nicht in der Serie.
Bis jetzt ist es mir nicht aufgefallen. Das ist halt wirklich, ist es jetzt kein, also ist es schon so, dass manche Folgen gewisse Charaktere einfach gar nicht auftauchen. Mhm. So die Leute, ich glaube, die da oben an der Mauer sind und ins Eis reinlaufen, die sind jetzt irgendwie 2 Folgen lang nicht aufgetaucht. So, ja. Das, aber dann kommen sie wieder. Mhm. Jetzt geht's da auch weiter. Für mich natürlich schwierig, wenn ich das letzte Woche geguckt habe, aber ich glaube, das ist echt mein Problem. Wahrscheinlich kennt das sonst keiner. Naja, gut, dann will ich auch nicht jammern.
Das glaube ich nicht. Das
aber ich
also mir hat tatsächlich
ich,
die Serie...
Ich mag es trotzdem sehr.
Also, mir
also ich finde es schön, ich schaue das gerne.
Mir hat die Serie dabei geholfen, im Buch durchzublicken, obwohl ich die Serie ja gar nicht schaue. Aber ich habe eben immer, wenn eine Figur neu aufgetreten ist, habe ich mal im Internet geschaut, wer die spielt und so. Und dann hat mir es dabei geholfen, so ein bisschen zu sortieren. Erst recht, wenn es Leute sind, die du kennst, also Schauspieler, die du kennst, hat es geholfen, dabei zu sortieren, wer die Figuren sind und es nicht zu vergessen. Allerdings manchmal passiert einem dann eben auch, dass du so nebenher zufällig liest, dass jemand dann auch schon wieder tot ist oder so. Also wenn du eben in der Vergangenheitsform liest, dass jemand jemanden gespielt hat und dann denkst du so, shit, jetzt weiß ich mehr, als ich wissen wollte. Weil das ist natürlich bei so einer handlungsgetriebenen Serie mit so viel Personal, wo es natürlich auch ganz, also eine der Sensationen der Bücher und sicher auch der Serie ist ja, dass eben auch relativ gnadenlos Leute abgemurkst werden, an die du vielleicht dein Herz gehängt hast oder so. Oder es erzeugt eben so eine der Sensationen. Ja. Und das ist natürlich, das ist ganz fies, wenn du da irgendwie schon 400 Seiten vorher weißt, dass die nicht mehr lange leben werden oder sowas. Das darf eigentlich passieren. Das ist extrem spoilergefährlich.
Ja, das stimmt.
Also zumindest,
deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil ich sonst einfach aus Gefühl habe, eventuell einfach Sachen aus der ersten Staffel zum Beispiel zu erzählen.
Ja, also zumindest was die Tode angeht, muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein.
Ja, sowas Ähnliches liest man immer auf Twitter, dass dann irgendwie Leute sich irgendwo gespoilert haben und sich dann ewig aufregen oder schon, weil man irgendwie weiß, dass da Hauptcharaktere sterben können, dass dann auf Twitter öfter mal so Sachen liest, so, bin total gespannt auf die und die Folge. Wenn der und der stirbt, dann schmeiße ich alles hin, dann gucke ich es nicht mehr weiter und so.
Ja, ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, wahrscheinlich auf Facebook oder sowas, über irgendeinen Lehrer, der quasi als disziplinarische Maßnahme gegenüber seiner Klasse angedroht hat, dass jedes Mal, wenn sie ihn ärgern, dass er dann die nächste Figur aus Game of Thrones an die Tafel schreibt, die sterben wird oder sowas. Weiß nicht, ob das nur so eine Legende ist. Aber,
ich würde vor allen Dingen wissen wollen, wie gut das diszipliniert hat.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ist halt eine ganz üble Nummer von Sippenhaft, ne?
Ja, auf jeden Fall. Naja. Ja, aber es ist schon ein ganz schönes Event. Also Game of Thrones ist ja irgendwie schon was eine ganz schöne Gefolgschaft für sich vereinnahmt hat, die jetzt da irgendwie ganz ungeduldig warten, dass es weitergeht oder mit dran sind. Deswegen eigentlich lustig, dass ich mit der Serie noch nicht angefangen habe, aber ja.
Ja.
Kann man.
Vielleicht fängst du ja demnächst an.
Ja.
Ich hab hier die DVDs oder Blu-Rays? Ich glaube sogar Blu-Rays stehen, wenn du möchtest.
Ja, dann werde ich mir vielleicht mal was ausleihen und mal anfangen.
Ja. Gut, gut. Dann.
Also ich möchte es auf jeden Fall empfehlen. Das wollte ich noch sagen.
Hat bestimmt noch niemand mitbekommen, dass das ganz gut ist.
Genau, Geheimtipp.
Ja. Gut, dass wir das jetzt gesagt haben. Aber wir sind ja, das ist ja auch bei Serien nicht unsere Aufgabe, irgendwie an der vordersten Front zu sein, Dinge zu entdecken, die noch niemand kennt. Ist uns, glaube ich, noch nie gelungen bei einer Serie, oder?
Nö, aber das macht ja nichts. Es gibt ja immer noch Hunderte und Tausende, die auch die alten Serien nicht gesehen haben.
Richtig.
Die Frage ist dann, ob wir die damit konvertieren, dass wir dann auch noch auf den großen Turm draufsteigen, derer, die das empfehlen.
Nee, in der Vergangenheit haben wir eher festgestellt, dass sich dann eben manche unserer Hörer über uns freuen, weil wir endlich auch entdeckt haben, dass was ganz Tolles
ja,
sie schon schön. Länger kennen. Und dann wird man schon auch mal gelobt.
Ja, das passiert. Ich hörte davon.
Das mögen wir sehr.
Mit Recht. Ja.
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 Wir sind jetzt in einer ganz langen E-Mail gelobt worden.
Oh ja.
Na, hier.
Okay.
Zweiter Preis Überleitung.
Zweiter Preis, beste Überleitung des Jahres. ja, wir haben eine wirklich epische Mail bekommen mit Kommentaren zu allen möglichen älteren Folgen. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr eure Kommentare sozusagen nicht öffentlich auf die Webseite kleben wollt. Dann könnt ihr die natürlich auch gerne per E-Mail schicken. Das hat unser Hörer Matt gemacht.
Das hat er übrigens letztes Jahr auch schon gemacht. Wir haben von ihm letztes Jahr auch schon so eine tolle Jahresabschluss-Mail bekommen, wo er so resümiert hat, was das Sneak-Jahr so für ihn auch gebracht hat.
Und so. Ja, resümiert, was das Sneak-Jahr für ihn gebracht hat und dann eine Besprechung unserer letzten 3 oder 4 Episoden. Also wenn da jetzt 52 Episodenbesprechungen drin gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich heute noch am Lesen, aber...
Und 2012 Ende hat er es auch schon gemacht.
Ja.
Tja.
Fleißig.
Ja, und der Matt ist nämlich einer unserer alten Kino-10-Sneak-Kollegen, auch wenn wir ihn nicht kennen, soweit ich weiß, oder?
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns schon mal begegnet sind. Möglicherweise kurz. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
Ja. Ja, und jedenfalls hat er uns eine ganz tolle Mail geschrieben. Mit jeder Menge Input. Ich habe noch nicht geantwortet.
Ich auch nicht.
Bin noch nicht dazu gekommen. Nee, ich werde auf jeden Fall auch noch schriftlich antworten. Ja.
Ja, also es ist natürlich ganz viele Themen drin, die wir in einer Art Jahresrückblick so oder so ähnlich auch noch ansprechen wollen würden. Aber den machen wir, glaube ich, nächste Woche, hatten wir uns soweit geeinigt. Dass wir den Jahresrückblick heute noch nicht in diese Folge tun. Trotzdem, da war ein schöner Weihnachtsgruß drin und den wollten wir nicht nur zurückgeben, sondern natürlich auch mal gleich an alle anderen Hörer frohe Weihnachten. Denn ja. Diese Folge kommt dann jetzt ja am 23. raus. Und passender kann man es ja fast nicht mehr treffen mit einem.
Genau, die könnt ihr hören, während ihr vollkommen hysterisch in der Stadt rumrennt und noch nach Geschenken sucht.
Genau.
Oder zu Hause entspannt sitzt und Geschenke einpackt.
Genau.
Genau. Aber ich finde diese Idee, dass es beim hysterischen Shopping gehört wird, finde ich irgendwie charmanter. Ja. Ja, Matt, also danke für diese Mail und Antwort von Claudia folgt auf jeden Fall noch, habe ich hier gerade vernommen. Ja. Nächste Woche machen wir dann unseren Jahresrückblick. Genau. Wir hoffen es zumindest, denn mich verschlägt es nach Hamburg, aber ich denke, ich werde irgendwo eine Möglichkeit finden, mit euch aufzunehmen.
Was machst du in Hamburg? Gehst du ins Le Lion?
Ich weiß noch nicht, ob ich ins Le Lion gehe. Natürlich steht das immer irgendwie auf dem Zettel, wenn man in Hamburg ist. Aber der eigentliche Grund, warum ich dahin fahre, ist natürlich der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs. Also der Chaos Communication Kongress, in diesem Fall die 31. Ausgabe desselbigen. Und da gibt es zum einen natürlich einen Haufen Computer Security Geschichten. Zum anderen gibt es dort wieder mal das Sendezentrum, also diese sozusagen Produktion von und ja, stecken zum Großteil Tim Pritloff dahinter, aber auch Leute von den ehemaligen Wikigeeks, also Ralf Stockmann und Claudia Krell. Das heißt, es wird Live-Sendungen vom 31C3 geben, Podcast-Live-Sendungen, es wird eine Podcast-Bühne geben auf dem...
Podcastest du da mit?
Nee, ich werde da wahrscheinlich eher im Hintergrund wieder ein bisschen mithelfen. Ich habe die Sondersendung, so heißt die Sendung vom Sendezentrum, von der Republika ja schon zum Teil im Hintergrund mit habe ich mitgeholfen. Ich denke, das werde ich jetzt auch da wieder zum Teil tun. Es gibt eine Idee, vielleicht irgendwas über Cocktails tatsächlich auch selbst zu senden von dort. Sind Leute vor Ort, die einen...
Von dir oder von anderen?
Ja, auch von mir. Also ich bin zumindest gefragt worden, ob ich dazu Lust hätte. Und ja, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht lässt sich da mit den Bildungstrinkern irgendwas machen, aber das ist noch unklar. Es gibt auf jeden Fall vor Ort Leute, die einen Cocktailroboter gebaut haben oder zumindest einen getuned haben und den dort auch vorstellen. Ich denke, mit denen muss man auf jeden Fall mal reden, was der Unfug soll. Und, habe ich jetzt meine Meinung schon?
Ihr könnt ja mal einen Wettbewerb, du kannst ja mal einen Wettbewerb gegen den machen.
Genau.
Irgendwie so... 2 Martini für Manhattan und eine Pina Colada und dann gib ihm.
Und gewinnen tut der eher fertig ist oder der, dessen besser schmeckt?
Der freundlicher mit dem Gast geredet hat.
Ja, das ist vielleicht eine Idee. Ja, nee, also da könnte man, könnte was passieren vielleicht, auch wenn das natürlich jetzt nicht unbedingt Computerhacker-Themen sind, also der Roboter vielleicht schon, die Cocktails eher nicht so. Also ich werde da rumschwirren und warum ich das jetzt hier erzähle, alles in allem, vielleicht gibt es unseren Hörern auch Leute, die es zum 31C3 nach Hamburg verschlagen wird und vielleicht hat da irgendjemand Lust, ein Bierchen zu trinken oder eine Mate und ich werde mein Twitter im Auge behalten. Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Vielleicht klappt es ja. Das wäre doch nett. Und ansonsten falle ich bestimmt irgendwo im Sendezentrum irgendwo rum. Da findet man mich. Ja, jetzt höre ich Stille in der Leitung.
Ja, nee, wir verarbeiten das noch, wir parsen das noch, was du alles
gesagt hast. Gut, dann leite ich jetzt mal über zur Hörerfrage, die Claudia jetzt vorlesen kann, obwohl der Stefan sich schon wieder durchgestrichen hat.
Hat er, das ist ja frech.
Naja, er hat es, es ist ein Gag, den die Hörer verstehen, die letzte Folge gehört haben.
Okay, die Hörerfrage... Heute kurz und knapp von unserem Hörer Q. Würdet ihr gerne Gedanken lesen können? Da muss ich auch nichts zusammenfassen diesmal. Das ist einfach, wie es ist.
Ja.
Würdet ihr?
Das war jetzt die Kurzform.
Ja. Das war jetzt ein bisschen wie im Englischen, gell? Would you?
Would you?
Ja.
Die Frage ist doch, ob man das dann immer kann, automatisch, und sich nicht mehr dagegen wehren kann. Oder ob das auch abschaltbar ist oder ob man sozusagen die Möglichkeit hat, wegzuhören.
Ja, genau, das sehe ich genauso, ja.
Weil ich glaube, wenn du jetzt so durch die Stadt läufst...
Und ob es alle können.
Ja, das wäre auch noch so eine Frage, ja.
Also die Frage ist tatsächlich, bist du dann dazu verdammt, immer die Gedanken der anderen zu hören? Also und zwar, ich rede jetzt gar nicht mal so von eben diesem, dass es zu viele auf einmal sind oder so, sondern es gibt einfach sehr viele Situationen, in denen ich ehrlich gesagt nicht wissen möchte, was mein Gegenüber denkt.
Ja, es beginnt ja schon bei einem einfachen Einkauf. Du läufst so durch die Gegend und begegnest im Flur von so einem Supermarkt irgendwem und derjenige denkt dann irgendwie, was hat denn der für eine Mütze auf? Und du musst das dann hören, ja? In dem Augenblick weißt du schon, dass der jetzt gerade über dich lästern wollte oder der denkt halt, warum steht der Idiot mir im Weg rum? Und du denkst, willst ihm direkt aufs Maul hauen, weil dich einen Idioten genannt hat? Hat er aber nur gedacht. Und jetzt musst du permanent diese Alltagsaggression von anderen Leuten verarbeiten, die du normalerweise.
Aber es kann ja auch sein, dass während du vorbeigehst, jemand gedacht hat, oh, ist der schön.
Ja, das wäre natürlich, das sind die positiven.
Freust du dich total?
Ja, das sind die positiven Seiten. Aber die Frage ist halt, kommt das eine mit dem anderen oder kann ich das irgendwie steuern?
Also bei mir ist tatsächlich so, dass ich, weil ich mich ja ein bisschen kenne und weiß, wie ich auf Personen wirke und so, mir bewusst ist, dass es zu meinem Besten ist, dass ich nicht Gedanken lesen kann. Weil mir bewusst ist, dass ich bei anderen Leuten nicht selten negative Gefühle hervorrufe. Und ich glaube, dass
es für... Wann bist du denn zu dieser traurigen Erkenntnis gelangt?
Nee, du, das ist gar nicht so, es ist gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, die Leute mögen mich alle nicht, sondern ich habe eine Art, die bei anderen Leuten in Situationen immer mal eben eine Art von Genervtheit hervorruft. Oder sie finden mich halt, keine Ahnung, zu arrogant oder, weiß nicht, zu voll von mir selbst oder ich rede zu viel oder sowas. Und all das, ist meiner Meinung nach, würde niemandem helfen, wenn ich das wüsste. Weil das ist so eine Momentaufnahme. Ich gehe auch gar nicht davon aus, dass diese Personen mich per se hassen oder sowas, sondern das ist einfach so, das denken die in dem Moment und das ist auch recht so und ich kann es mir häufig schon denken, aber ich bin der Meinung, es ist besser für uns beide, wenn ich es nicht weiß. So genau. Ja. Deswegen, also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass so viel mehr Situationen wäre, wo ich das nicht wollen würde, als Situation, wo ich das Gefühl hätte, es würde mir jetzt irgendwie wahnsinnig viel bringen oder ich fände es ganz toll, Gedanken lesen zu können.
Aber ich glaube, ich würde es trotzdem wollen. Ja. Weil, also vor allen Dingen, wenn ich der Einzige wäre. Mhm. Weil zum einen könnte ich damit verdammt stinkereich werden, weil das, ja, jetzt könnte man natürlich kommen, Geld macht nicht glücklich und so, aber es kompensiert doch einiges. Und
jetzt können wir natürlich kommen mit diesem ausgelatschten Argument, Geld macht nicht glücklich, aber in Wirklichkeit.
Ja, in Wirklichkeit. Okay. Naja, Geld macht insofern glücklich, wenn man zumindest für die ersten paar hunderttausend. Danach mag das sein, dass das nicht mehr weiter skaliert, aber darunter tut es das schon. Aber unabhängig davon, ich glaube, da es macht natürlich auch andere Sachen möglich. Also wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, die Suche nach der großen Liebe oder so ist natürlich damit auch deutlich einfacher, weil du kannst. Du bist davon nicht überzeugt?
Davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Weil für mich ist das mit dem Gedankenlesen ein bisschen so, wie Leute, die sich was darauf einbilden, dass sie so ehrlich sind, ich setze hier Anführungszeichen, die man natürlich nicht hören kann, die häufig damit nur meinen, dass sie Leuten unangenehme Dinge gerade so sagen, wie sie gerade empfinden. Aber das ist keine höhere Wahrheit oder sowas, sondern das ist nur ein Moment. Und das ist häufig lassen die Leute sich einfach gehen und verleihen ihren Irritationen Ausdruck auf eine Weise, die eigentlich in keinem Verhältnis dazu steht, was irgendeine Wahrheit ist oder sowas. Und niemandem ist damit geholfen. Und deswegen, ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass du die Gedanken des anderen lesen kannst, dazu führt, dass es leichter ist, Liebe zu finden oder so.
Naja, aber also wenn du der Einzige bist oder die Einzige, die das kann, und die anderen das ja auch nicht notwendigerweise merken, dann denke ich, dass du irgendwann lernst, damit umzugehen. Aber du hast halt einfach sehr viel mehr Informationen, als du jetzt hast. Und klar wirst du wissen, dass häufig Leute, wenn sie schlecht gelaunt sind, irgendwie auch mal negative Dinge über dich denken, die sie am nächsten Tag nicht mehr denken. Aber das lernst du ja einzuschätzen, weil du wirst es ja nach einer Weile da Muster drin erkennen. Und du bist auf jeden Fall besser gestellt als der Rest, weil du hast halt einfach mehr Infos. Du kannst aus deiner Welt mehr Informationen aufsaugen, und kannst die interpretieren und kannst sie zu deinem, was auch immer, was du vorhast, einsetzen. Und das kann zum einen dazu führen, dass ich jetzt irgendwie Deals für große Ölunternehmen einfädle und mir Multimillionen dafür aufs Konto überweisen lasse, weil ich immer weiß, was mein Gegenüber denkt. Oder halt, dass ich irgendwie im Privaten irgendwo auf der Straße oder wenn ich irgendwo jemanden kennenlerne, nach 5 Minuten weiß, ob sie was für mich übrig hätte oder nicht.
Also Industriespionage und so weiter, okay, da sehe ich, wo die Vorteile sein können. Aber im Persönlichen teile ich diese Meinung, dass mehr Informationen dir auf jeden Fall was bringt, teile ich überhaupt nicht. Weil das ist halt das Rauschen der Informationen, die du dann hast. Aber da musst du eben filtern auf irgendeine Weise. Und wer sagt, dass dein Filtermechanismus da irgendwie dann besser bedient ist damit, dass du diesen ganzen Input bekommst? Weiß ich nicht.
Stefan, wir haben dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen.
Ja, das stimmt. Stefan.
Ja, ich bin hier, hallo. Könnt ihr nicht lesen, was ich... ich glaube, dass dieses Gedankenlesen ganz schwierig ist, weil man ja nicht irgendwie quasi jemanden dann etwas fragt und die Gedanken sagen einem das dann, sondern, weiß ich nicht, man geht mit jemandem Kaffee trinken und unterhält sich über irgendwas und will dann irgendwie, liest dann seine Gedanken, aber der ist halt irgendwie abgelenkt von der Hose, die er heute Mittag gekauft hat, weil er seine andere Hose in Flecken hat oder so. Das ist halt, also ich glaube halt nicht, dass man die Antworten bekommen würde, die man so leicht, natürlich in so einem Mega-Deal, ja klar, da denken die Leute dann vielleicht an die 14,3 Milliarden, die sie da investieren wollen und du kannst sagen, oh nee, ich mach's für 14,2 und bist billiger. Aber sonst, ich glaube einfach, dieser Überfluss an Informationen, also der würde mich halt so total ablenken. Also ich habe ja schon Schwierigkeiten, wenn ich beim Podcasten irgendwie in meinem Zimmer ein Eichhörnchen, warte mal kurz. Also so, dann ist man weg und ja.
Ich bin halt, also selbst wenn ich noch davon aus, also wo ich die größten Zweifel habe, ist eben diese persönliche Ebene. Und wenn ich noch sagen kann, okay, du kannst vielleicht sofort feststellen, ob eine Frau sich überhaupt für dich interessiert, wobei, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir uns da mal selbst glauben würden und nicht so stark unser Wunschdenken damit reindeuten, können wir das meistens sowieso ganz eindeutig sagen. Also sehr häufig, wenn wir ehrlich zu uns sind. Zumindest ist das meine Erfahrung in der Vergangenheit und auch bei anderen Leuten. Aber ich glaube, dass eine Beziehung erhalten ungleich viel schwieriger wäre, wenn du die Gedanken des anderen lesen kannst. Weil davon einfach so viel mehr destruktiv wäre, auf eine Weise, die niemandem was bringt, die du dann auch erstmal verarbeiten musst. Weil ich glaube einfach sehr dran, dass ein wichtiger Faktor in einer Liebesbeziehung ist, die lange halten soll, dass man sich nicht gehen lässt im Sinne von, dass man Dinge einfach ausspricht, nur weil es einem gerade passt oder weil man den anderen damit verletzen kann oder sowas. Und wenn du jetzt die Gedanken deines Partners lesen könntest, würdest du das alles bekommen? Und das musst du ja verarbeiten. Du musst irgendwie damit umgehen, dass du weißt, er hat Dinge über dich gedacht, die er vielleicht niemals gesagt hätte, im besten Fall. Und das sind einfach Verletzungen. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob du dich dazu entschließt, dir nichts draus zu machen oder so, sind das Verletzungen, die mit einer Beziehung meiner Meinung nach ganz schwierig machen würde.
Ich glaube, ich habe gerade Gedanken gelesen bei Q. Ja. Auf die Frage, ob ich das abschalten kann oder nicht.
Okay.
Denn die Frage lautet ja, würdet ihr gerne Gedanken lesen können und nicht würdet ihr gerne Gedanken hören können? Und okay, insofern ist da ja eine gewisse freiwillig, weil ich werde ja nicht gezwungen, was zu lesen. Aber ich würde gezwungen werden, was zu hören, wenn es permanent da wäre.
Okay, also wenn man diese Unterscheidung jetzt so machen möchte, dann kann man sagen, es ist was, wozu du dir entscheiden kannst, wenn du es... Aber ehrlich gesagt, das ergibt für mich keinen Sinn, weil das ist so, wie wenn du sagst, jemand kann Körpersprache gut lesen, das kann der dann auch. Und das ist ja nicht dann so in der Situation, dass er sagt, jetzt schalte ich das mal ab und mach das nicht. Sondern das ist ja dann einfach ein Bewusstsein, was da ist oder so.
Aber wieso, wenn so ein Vulkanier, weißt du, so seinen Spock-Griff ansetzt, seinen Gedankenverbindungsgriff, so, und wenn er okay, das nicht macht, dann hört er ja auch nichts.
Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich die Frage, ob das quasi ein Vorgang ist, wo du eine bestimmte Haltung zu einnehmen musst, also meinetwegen eine geistige Haltung, und der dich ansonsten nicht weiter behindert. Allerdings, dann wäre es immer noch die Sache, dann müsstest du halt für dich selbst sehr klug damit umgehen, wo du das einsetzt und wo nicht.
Das ist wahr.
Und natürlich ist dann auch immer noch die Frage, inwiefern hintergehst du andere Leute, indem du das einsetzt, nur weil du es kannst oder so.
Ja.
Also gut. Ich glaube, ich würde nicht gerne Gedanken lesen können. Es gibt bestimmt Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt wäre es ganz cool zu wissen, was jemand andere denkt oder so. Aber im Großen und Ganzen verzichte ich gerne auf die Fähigkeit, Gedanken lesen zu können.
Okay.
Ich würde es auch nur sehr eingeschränkt können wollen, aber so halb geht halt nicht. Glaube ich. Naja, ist halt so, ja, ich würde es gern wissen, aber dann möchte ich sofort wieder vergessen können, weil ich es ja eigentlich gar nicht wissen hätte wollen würden. So, ja, gesehen kann ich ungesehen werden. Und, ja, blöd. Von daher ist es wirklich wahrscheinlich dann, also wahrscheinlich würde man es, wenn man es dann könnte und dann gefragt wird, so, ja, würdest du gern ausschalten können, dass du gedacht, oh ja, würde ich gerne. Dann würden wir wieder sitzen, dann würden wir 3 Runden darüber diskutieren, wie es wohl ist, wenn man nicht Gedanken lesen kann. Das wäre ja total selten. Es wäre halt beim Podcasten ziemlich einfach, wenn ich jetzt euch per Gedanken mitteilen könnte, wohin die nächste Überleitung zu führen hat.
Ja, weil das musstest du jetzt auch per Gedanken machen, weil per Google Doc hast du es nicht gemacht. Und deshalb kann ich jetzt leider keine Überleitung bauen. Genau.
Dann mache ich sie nämlich selber. Es steht auch noch nicht im Google Doc drin. Ich muss euch nämlich erzählen, ich war letzte Woche, oder wolltest du noch was zu den Gedanken sagen?
Ich wollte nur...
Claudia, ich habe dich jetzt nicht gehört auf der Gedankenspur.
Nee, aber ich wollte nur sagen, wir sind um das Thema drumherum gekommen, ohne dass jemand Diana Troy erwähnt hat.
Oh, ich habe nicht mal an Diana Troy, ja? Nicht mal an Diana Troy gedacht dabei.
Tja. Ich schon. Hättest du Gedanken lesen können, hättest du das gehört.
Ja, das war der Riker in dir, der an Diana Troy gedacht
hat. Oh, sehr schön, sehr schön. Wir kommen zurück zur letzten Folge. Ich sehe das schon. Genau. Nee, Stefan, zurück zu deiner Überleitung. Und wohin denn?
Während ihr nämlich die letzte Folge aufgenommen habt und da über Riker und Troy geredet habt, war ich in Mainz in der Rheingoldhalle und habe mir ein Konzert von Gregory Porter angehört. Seines Zeichens Soul und Jazz und Bluesänger. Und das ist dieser mit der Ballonkappe, hast du bestimmt schon mal gesehen.
Ja, ich kenne ihn.
Oder Bob, du kennst ihn, gell? Ja.
Wie heißt der nochmal?
Ja. Gregory Porter. Und dieses Konzert wurde mit ausgerichtet von der Musikhochschule in Mainz und die haben, also zumindest eine Vorband haben die gestellt, irgendwie so, ich glaube 2 Professoren und irgendein so ein Bassist, so eine Dreier-Jazz-Combo-Sänger, Bass, Klavier und die haben 3 Stücke gespielt, aber es war richtig gut, es war nicht so verkopftes Ding, 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 Dü, 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 Ding, 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 jazzmäßig, sondern eben sehr musikalisch, war wirklich toll. Na, es gibt's auch manchmal so, wenn du irgendwie so in die Dritten reinschaltest und dann kommt da irgendwie so die Live-Übertragung vom Rüsselsheimer Jazz Festival, dann ist halt, das ist dann so ein bisschen schwierig, aber, da war es halt, war es wirklich sehr schön und ein bisschen Moderation zwischendurch, ein bisschen so erklärt. Dann kam noch so ein Sänger, der war ganz okay und dann Gregory Porter mit einer 4-köpfigen Band, Bassist, Drums, also Schlagzeug, Klavier und Saxophon, genau, ein großartiger Saxophonist. Und das Schöne an dem Konzert war, dass in jedem Stück mindestens einer ein Solo hatte. Wo er dann mal so kurz oder auch mal länger das Stück einfach verlassen hat, so ein bisschen gespielt hat und die ganze Band und auch Porter haben einfach zugeschaut und es genossen, wie er abgegangen ist, die Band, wie die dann untereinander, wie die agiert haben, wenn man so ein bisschen zugeschaut hat, dass sie sich auf der Bühne dann angeguckt haben und so ein bisschen Zeichen gegeben haben und reingesprungen sind, wenn der andere da gerade was gespielt hat und den dann unterstützt hat. Das war also ganz, ganz toll und auch zum Ende raus sind sie dann, hat jeder ein Solo gespielt und ist dann gegangen, also Porter ist zuerst raus, dann hat der Saxophonisten ein Solo hingelegt und ist halt mit seinem Saxophon einfach rausgelaufen dann irgendwie und hat aufgehört zu spielen. Und am Klavier, der spielt immer tiefere Töne, komm nochmal zurück, spielt noch ein paar Töne, komm mal und so, geht halt so langsam raus und der Kontrabassist legt halt auch sein Instrument langsam weg. Nur der Schlagzeuger, der kann halt irgendwie sich nicht aus der Affäre stehlen und hat dann einfach nochmal 5 Minuten Schlagzeug, also wirklich 5 Minuten Schlagzeug-Solo gespielt und so gut. Also sehr rundes Konzert, sehr, sehr schön. Also falls da noch jemand Interesse generell an solcher Musik hat, schaut es euch an, kauft euch Karten, geht hin, das ist wirklich sau cool.
Ja, ich bin angemessen neidisch. Gregory Porter würde ich mir auch anschauen.
Könnt ihr eure Eltern mitnehmen? Ich war mit meiner Tante da, mit der ich ja in letzter Zeit öfter auf Konzerte gehe.
Sehr cool.
Dieses Mal war es mal ein Konzert, wo keiner von uns negativ aufgefallen ist, wegen des Alters.
Negativ aufgefallen ist ein bisschen hart, oder?
Letztes Jahr waren wir bei Eric Burdon und da haben die Leute mich schon sagen können, was will der junge Hüpfer da? Weil die waren halt alle 60 plus. Ja.
Tja.
Aber diesmal war es
sehr. Bist aber als junger Hüpfer aufgefallen, nicht weil du jung warst, sondern weil du halt die ganze Zeit gehüpft bist.
Ich habe mich halt noch bewegt und habe rumgepokt und das mögen die auch nicht mehr.
Ja, Stefan vorne im Moshpit.
Genau, mit den 60-Jährigen. Oh, ja. Das war bestimmt sehr unterhaltsam.
Mit den 60-Jährigen. Ja.
Tja. Ja. Nun ja.
Ja.
Hast du deine Konzertetikette so vorher nicht so genau gelesen? Dachtest du, ja, Konzert kenne ich aus meinen Punk-Zeiten. Wobei soweit ich höre von meinem Ehemann, waren Stefans Punk-Zeiten eher übersichtlich, aber.
Ah, stimmt, du hast ja Spione. In Stefans Jugend.
Ja.
Ich möchte gar nicht wissen, was da alles erzählt.
Ja.
Auch wieder was, ich möchte es gar nicht lesen können.
Alles wahrscheinlich viel harmloser als das, so was ihr über ihn erzählt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich denkt er das gleich. Ich möchte gar nicht wissen, was die Claudia immer da von Stefan erzählt kriegt.
Ja.
Nö, so viel hat man ja auch gar nicht zu tun.
Ja, das hat ja manchmal Gründe, sowas. Nein. Quatsch.
Nö.
Jo, ja, aber das klingt doch sehr schön und ich finde, es klingt auch angemessen vorweihnachtlich, so ein Konzert.
Ja, es war auch schön. Der Bassist hat einmal während eines seiner Solos dann auch das eine oder andere Weihnachtslied angespielt. Plötzlich hast du, ach, das ist ja Stille Nacht, wie lustig und so. Das war gut. Ja.
Sehr gut.
Hm? Genau, Leute, geht mehr auf Konzerte und feiert schön Weihnachten.
Tut das. Seid nett zu eurer Familie.
Auch das ist immer
und wenn es in der Küche Streit gibt, dann nehmt ganz unauffällig irgendeine Arbeit der gestressten Person ab und versucht nicht zu streiten.
Unfassbar gute Tipps für die Feiertage.
Weise Worte, ja. Von der Claudia. Hier könnt ihr noch was lernen,
ja, ja.
Kinder.
Oder
lausche.
Oder schaut einfach Stirb langsam oder sowas.
Genau, und hört Sneakpot, während ihr eure letzten Weihnachtseinkäufe macht. Und nächste Woche könnt ihr dann, wenn alles so klappt, wie wir das jetzt zumindest mal theoretisch uns vorgenommen haben, könnt ihr uns noch einmal hören dieses Jahr. Nee, Quatsch. Könnt ihr nicht, oder?
Doch.
Doch.
Doch, am 30.
Genau, dann könnt ihr jetzt am 30. nochmal hören, seht ihr das. Hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Müsst ihr dann aber schnell runterladen und schnell hören, bevor es knallt und wir dann im neuen Jahr sind.
Ja.
Genau.
In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und bis nächste Woche.
Frohe Weihnachten. Bis nächste Woche. Tschüss.